Marke und Robe. Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Marke und Robe. Wir freuen uns, dass Sie, dass ihr alle wieder zuhört, wo auch immer, wie auch immer, beim Autofahren, beim Einschlafen, beim Aufwachen, beim Zähneputzen. Wir freuen uns jedenfalls, dass ihr da seid. Ich sage Hallo zu meinem Mitstreiter Peter Alexander Meissner. Die Marke ist wieder dabei. Hallo Alexander.
Ja, hallo Thomas. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und einen schönen guten Tag in die Welt da draußen.
Und wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben nämlich einen tollen Gast wieder heute dabei. Das ist der Paul Hauschild. Hallo Paul.
Ja, hallo Thomas und Alex. Schön, dass es mal geklappt hat.
Ja, wir haben es mehrfach versucht und sind endlich zueinander gekommen. Das ist echt eine Freude.
Paul, du kandidierst ja auch für den Landtag in Magdeburg als Direktkandidat und auf der Liste. Und kurze Frage, warum machst du das? Warum trittst du an, politisch aktiv zu werden? Was ist da dein Beweggrund?
Das kam eigentlich alles sehr unerwartet. Ich hatte ursprünglich, also ich bin seit 2018 August jetzt bei der FDP und auch bei den Jungen Liberalen. Ich wollte eigentlich hauptsächlich bei den Jungen Liberalen hier in Magdeburg mein Fachwissen als Ingenieur einbringen, um einfach mehr Inhalt in die ganzen Themen zu bringen und auch ein bisschen mehr, ja, einfach Fachwissen reinzukriegen, weil ich halt mitgekriegt habe, dass die ganzen politischen Diskussionen sehr hohl geworden sind. Es wird halt immer viel gefordert, aber wirklich drüber gesprochen wird eigentlich nicht. Mein liebstes Beispiel ist dann, was jetzt in aller Munde ist, bei jedem Politiker ist da die Elektromobilität, also die E-Autos. Hänge ich mich halt jedes Mal drüber dran auf, dass dann halt immer von E-Autos gesprochen wird, dass die verteufelt werden. Die Wasserstoffautos dann aber himmelhoch gelobt werden, wobei man halt einfach sagen muss, das ist technisch genau das Gleiche. Und dieses Grundwissen, dieses ingenieurstechnische Grundwissen fehlte irgendwo. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt schon ein Ingenieur bin und da gar nicht, und das eigentlich ganz gut finde, so was im Großen und Ganzen bei der FDP los ist, ich dann aber noch so einen kleinen I-Punkt draufsetzen kann, dann engagiere ich mich einfach. Das war so der Grund, warum ich mich überhaupt politisch engagiert habe. Und das mit der Wahl hat sich dann noch anders entwickelt. Da kam dann nämlich unsere Spitzenkandidatin Lydia Hüskens auf mich zu und hat dann einfach mal Anfang letzten Jahres gefragt gehabt, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, einen von den Direktwahlkreisen hier in Magdeburg zu übernehmen, weil sie halt festgestellt hat, dass ich gerne der Erklärbär bin und dass ich doch ein bisschen Fachwissen durchaus gut vermitteln kann. Ja, genau so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Und jetzt bin ich halt hier vor dem Wahlkampf mit euch, ja, dann insgesamt wir vier. Und ich bin eigentlich ganz froh, so wie es sich gerade entwickelt.
Wir haben viel Spaß, oder?
Ja,
so in den letzten Tagen, also mir macht es Spaß.
Ja,
Ingenieur Paul, was für ein Ingenieur bist denn du?
Ich bin ein sehr, sehr langer Ingenieur, wenn man meine gesamte Ausbildung nehmen möchte. Nee, es ist nämlich ganz Ingenieur. Ja, ein langer Ingenieur, weil eigentlich bin ich als Bachelor-Ingenieur und Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau mit den Schwerpunkten Produktionstechnik und Energieeffizienz und habe mich dann aber entschlossen, nachdem ich meinen Abschluss in Regensburg bei der Firma Siemens gemacht habe, dass ich mich nochmal umschule, um einfach meinen Themenbereich zu erweitern, nachhaltige Energiesysteme hier in Magdeburg noch nachstudiert habe. Und da dann halt für die Fachrichtungen Photovoltaik und strömungsmechanische Energiegewinnungen, also sprich PV-Module und Windkraftanlagen. Da dann nochmal die Vertiefung in meiner Abschlussarbeit, Wasserstofftechnologien, also Brennstoffzellen. Das, was ich jetzt halt auch eigentlich so dann halt Fachwissen in die Politik reingebracht habe. Also, wenn man mich jetzt komplett aussprechen möchte, dann bin ich ein Ingenieur, ein Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau, Produktionstechnik, Energieeffizienz und nachhaltige Energiesysteme mit der Vertiefung auf halbleiterbasierter und strömungsmechanischer Energiegewinnung.
Und zack, ist der Briefkopf voll.
Also da kannst du quasi eine Wasserstoffmodul bauen. Also als Maschinenbauer mit dem Fachwissen würde das gehen.
Ich könnte rein theoretisch von ja.
Wasserstoffauto.
Frage für einen Freund.
Nee, also rein von der Theorie her ja. Und jetzt kommt aber das Schöne, als Wirtschaftsingenieur war nämlich unser Leitspruch, der Wirtschaftsingenieur ist folgendes, sein Wissen ist so groß, ist so breit wie der Ozean, aber so tief wie eine Pfütze. Also der Wirtschaftsingenieur ist ja an sich jemand, der den Fachbereich, den technischen Fachbereich mit dem ökonomischen Fachbereich zusammenbringt, weil halt die Buchhaltung, die möchte halt möglichst wenig Geld ausgeben, der Maschinenbauer möchte aber immer die geilste Maschine, die beste, neueste Fertigungsmethode, die neueste Produktionsstraße haben, und dann kabbeln die sich immer, und da war halt der Wirtschaftsingenieur gedacht, so als Verbindungsglied. Und genauso sehe ich mich eigentlich auch jetzt, weil ich habe halt festgestellt gehabt, dass ich als Ingenieur in einer Firma oder halt auch selbstständig, was ich ja jetzt bin, dann nur meinem Kunden helfen kann. Wenn ich aber diese Kompetenz, dieses Vermitteln zwischen verschiedenen Parteien zusammen mit der Fachkompetenz in die Politik einbringen kann, ist halt wesentlich mehr Menschen geholfen, als wenn ich halt nur für einen Auftraggeber arbeite.
Kurze Frage, also mit der Brennstoffzelle wird es nichts, habe ich gemerkt, aber du hast es gerade angesprochen, du hast es selbstständig gemacht. Das ist ja auch eine tiefgreifende Entscheidung, ja?
Ja, also das ist ja jetzt auch erst ganz frisch. Ich habe ja jetzt nach 4 Jahren Konzernzugehörigkeit hier bei der GTEC in Magdeburg, habe ich dann entschieden, dass es das Angestelltenleben für mich nicht mehr das ist, was ich mir für den Rest meines Lebens vorstelle. Ich habe damals von meinen Eltern das auch schon so ein bisschen mitbekommen. Wir hatten einen Indoor-Spielplatz in Dessau. Dessau bin ich aufgewachsen. In Wolfenbitterfeld bin ich geboren. Dann, wie gesagt, hier in Magdeburg Studium gemacht. Ich bin halt so einmal quer durch ganz Sachsen-Anhalt. In Halle habe ich auch mal noch gewohnt. Habe ich jetzt mal so gesagt. So nebenbei erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Plus- oder Minuspunkte gibt.
Das gibt auf jeden Fall Pluspunkte.
Ja, das ist halt auch wieder diese, ja, ich kann halt auch vermitteln. Ich habe jetzt halt auch mit diesem Städtekampf Magdeburg-Halle, ich finde ihn ganz amüsant, so von außen, aber so selber drinnen stecke ich da gar nicht. Aber jetzt bist du abgeschweift, also ja, dieses kleine
Stadtrivalität,
die Rivalität.
Ja. So ein bisschen künstlich aufgepusht, ja, aufgeblasen.
Fußball nennt sich das Derby, oder?
Ich weiß es nicht.
Also wenn man's, man muss es einfach positiv bewerten.
Ja. Über Fußball reden wir aber heute nicht.
Der FCM das stimmt.
Hat übel einen wieder auf die Mütze gekriegt, das wollen wir gar nicht erwähnen.
Traurig, aber alles wird besser. Also, ja.
Ja, okay, in Bitterfeld-Wolfen geboren.
In Bitterfeld-Wolfen geboren, dann in Dessau aufgewachsen, und meine alleinerziehende Mutter hatte dann mit ihrem Lebensgefährten, während ich im Studium war, einen Indoor-Spielplatz aufgemacht in Dessau. Und da bin ich dann das erste Mal so in dieses Unternehmertum mit reingerutscht. Erst so als Urlaubsvertretung, und dann habe ich aber auch meine Fähigkeiten aus dem Produktionsstudium dann genommen, um dort gewisse Abläufe zu optimieren. Also so Lean Manufacturing, so schlanke Produktion, das war genau meins, optimieren, statt halt alles irgendwie kaputt zu machen. Daraus habe ich dann halt festgestellt, dieses Selbstständige sein, dieses selbst was schaffen, sich selbst einteilen, wann, wie und wo, mit wem man arbeiten möchte, das gefällt mir viel mehr als halt dieser 9-to-7 Job, wo man dann halt wirklich ganz stark eingeengt ist in dem, wie man, was man, mit wem man tut.
Ja, und dann kam halt die Entscheidung. Man ist aber natürlich selber für seine Handlungen dann auch verantwortlich, ja. Das ist
richtig. Als
Selbstständiger merkst du sofort, wenn es gut läuft, und merkst aber auch sofort, wenn es nicht so gut läuft.
Genau, man ist halt seines eigenen Glückes dann Schmied. So wie war das ja dann eigentlich auch. Also Leistung wird belohnt und Faulheit wird dann bestraft. So ist es eigentlich runtergebrochen.
Nee, absolut. Hm. Also finde ich gut.
Kann und ich was hast du für ein Auto? Elektro, Wasserstoff, Benzin, Diesel. Mich jetzt mal interessieren. Was fährt der nachhaltige Energieingenieur für ein Auto?
Genau. Der nachhaltige Energieingenieur ist da ganz Wirtschaftsingenieur, der fährt nämlich noch sein allererstes Auto. Das allererste Auto ist nämlich ein Golf 4 gewesen. Ein blauer Golf 4. Auch ganz witzig, denn ich habe mit 2009 habe ich meinen Führerschein gemacht, und ich habe gesagt, wenn ich ein Auto habe, dann soll es bitte kein Golf sein, den fährt jeder, und bitte auch kein blaues Auto. Ja,
das
war die Zeit der Abwrackprämie. Da wurden die ganzen schönen Fahranfängerautos einfach für 2000 Euro weggeschrottet, obwohl ich dann für mein Auto 5000 Euro damals bezahlt habe. Das war mein Ausstiegssold dann aus der Bundeswehr, weil das dann mit dem Piloten nicht geklappt hatte. Ah. Und dann habe ich davon mir das Auto gekauft gehabt. Es gab nicht mehr viel Auswahl. Dann ist es halt der blaue Golf geworden. Der ist schon lange bezahlt und der ist jetzt halt, ja, wie gesagt, das bin ich ja selbstständig. Der kostet mich 200 Euro, tutti kompletti im Monat. Da wäre ich jetzt schön doof, wenn ich da jetzt ein neues Auto irgendwie mir anschaffe. Obwohl ich halt mit dem Hyundai, mit dem Wasserstoffauto, dem Nexo durchaus liebäugle, aber den kann ich mir halt partout und beim besten Willen nicht leisten. Selbst mit Förderprämie ist der out of range. Also,
was kostet sowas jetzt? So ein Wasserstoffauto?
Also der Nexo, der kostet laut Listenpreis so um die 70.000 Euro. Das ist halt eine Hausnummer. Für die Technologie ist es halt ziemlich, die Technologie ist cool, aber sie sind halt noch total unwirtschaftlich und das finde ich halt einfach schade. Ansonsten
kann der Kaffee kochen? Also
Kaffee kochen kann er nicht, aber du kannst das Wasser trinken, was hinten rauskommt. Dann müsstest du nur noch ein bisschen, nur noch einen Leckstein immer dazu machen, weil es ist ja destilliertes Wasser.
Bei dem Preis ist schon beachtlich, ja. Das ist also.
Das sind halt Vorreitertechnologien, die kosten halt
ein bisschen mehr.
Nee, die eigentliche.
Ja. Warte mal, zu deinem Studium hätte ich noch eine Frage, bevor wir weitergehen. Also, wenn ich jetzt so richtig mitbekommen habe, sind das alles auch Ingenieursstudiengänge, ja? Wir haben ja so jetzt so eine. Überall die Bachelor-Studiengänge, das ist da offensichtlich im Ingenieurswesen nicht umgesetzt worden. Stimmt das?
Was die Ingenieur, also diese Bologna-Ding, das Bologna-Ding?
Genau, dieser ganze Bologna-Prozess wollte ja aus allen Ingenieursstudiengängen auch Bachelor-Studiengänge machen, wenn ich es richtig mitbekommen habe.
Ist so passiert. Also ich habe 2009, 2010 im Wintersemester habe ich angefangen zu studieren. Da gab es nur noch eine Handvoll, die tatsächlich noch diesen Diplom-Titel machen konnten. Ansonsten wurden eigentlich so gut wie alle Ingenieursstudiengänge umgebaut in die Bologna-Reform, in die Bachelor- und Master-Studiengänge. Also wie gesagt, ich bin im Bachelor ja der Wirtschaftsingenieur und im Master dann der nachhaltige Energieingenieur.
Aber der Abschluss, den du hast, ist tatsächlich noch ein Ingenieursabschluss oder ist das schon ein Bachelor?
Also das eine ist der BSC, also der Bachelor of Science, das andere ist der Master of Science. Meine Fakultät hat mir aber noch mit der Urkunde, also mit dem Abschluss, noch den Diplom-Ingenieur-Titel mit verliehen.
Okay, das
ich war jetzt allerdings, Seltenheit haben, ja. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dann war ich aber jetzt im Zuge meiner Gründung als selbstständiger Ingenieur bei der Ingenieurskammer Sachsen-Anhalt und die haben erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil die Uni eigentlich gar keine Diplomtitel verleihen darf. Das darf nämlich nur die Ingenieurskammer, so dass ich dann aber gefragt habe, ja, was bedeutet denn das jetzt so für mich? Ich habe mich eigentlich so gefreut, dass ich doch ein Diplomer bin. Also naja, den Titel haben sie jetzt verliehen gekriegt. Da kann man jetzt erstmal nichts machen. Also die Post, die ich jetzt von der Ingenieurskammer kriege, die ist immer mit Master of Science tituiert. Also sie haben gesagt, dadurch, dass ich jetzt dieses Dokument habe, ist es wohl so, dass ich fraglich beides bin, aber ist für mich eigentlich auch egal, weil ich habe mich eintragen lassen in der Ingenieurskammer für Sachsen-Anhalt als beratender Ingenieur. Also meine Betitelung ist dann beratender Ingenieur, also auch ein Ingenieurstitel.
Okay. Also muss nicht unbedingt Herr Dippel Inc.
Nee, Dippel Inc. wäre halt ganz lustig gewesen, aber ja, jetzt ist es halt einfach beratender Ingenieur. Ich weiß nicht, ob das B-Ingenieur, Bing, bin ich ein Bing-Ingenieur?
Bing.
Ich
bin ein Bing. Ein Bing-Ingenieur.
Nee, aber das ärgert mich auch gar nicht, weil ich eigentlich gar nicht so mit Titeln und Sachen habe. Ich meine, bringt mir halt im Endeffekt auch nicht viel. Das Wissen, das habe ich, aber das Wissen, das sieht man mir dann halt in dem Moment halt nicht an, wenn ich das nicht irgendwo breit austreten muss.
Wenn du beratender Ingenieur bist, dann kannst du uns ja mal beraten. Erneuerbare Energien, das hört wohl jetzt.
Das kostet.
Naja, ich frag den Freund. Also, erneuerbare Energien, also das ist ja ein Thema, was uns jetzt schon relativ lange begleitet. Der Atomausstieg war, weiß ich gar nicht mehr, kriegen wir es noch zusammen, wann war Fukushima?
2012.
2012. Also das sind jetzt auch schon gut 9 Jahre, ja.
Ja.
Also vor 9 Jahren haben wir das beschlossen und wenn ich so die Straße lang runterschaue, also muss man nach den Energietankstellen für die Autos, also nach den Steckdosen für die Energieautos, für die Stromfahrzeuge immer noch suchen und so richtig das Gefühl, dass das alles so richtig losgeht, habe ich eigentlich nicht. Was läuft denn da falsch in Deutschland?
Naja, also erstmal muss man ja sagen, die Energiewende, die dort mit diesem Fukushima angestoßen wurde, die war ja erstmal gar nicht so zögerlich, sondern erstmal sehr kraftvoll, sodass eigentlich dieses German-Energiewende ja in der ganzen Welt erstmal bekannt wurde. Vorher war das ja wirklich ein Nischenprodukt, regenerative Energie war irgendwo mal so eine nette Spielerei, die man mal angefangen hat, so in den 2000er Jahren kamen so die ersten Photovoltaik-Module an, die jetzt halt auch ausgelaufen sind mit ihrer Förderung. Aber so wirklich auf dem Schirm hatte das die Welt eigentlich nicht. Erst als Deutschland dann wirklich mal diese Vorreiterrolle eingenommen hat und gesagt hat, hier, wir wollen das jetzt nicht mehr. Atom ist nicht, Kohle eigentlich auf lange Sicht, damals noch auf lange Sicht auch nicht. Wir stoßen das jetzt mal an. Alle haben uns belächelt in Deutschland, dann haben wir aber gezeigt gehabt, dass es doch geht. Wir hatten ja dann Solarwelle aufgebaut, auch hier dann Bitterfeld.
Gibt's das noch?
Geburtsort. Nee, das wurde leider wirtschaftlich kaputt gemacht. Aus China kamen ja dann die günstigeren Module. Und man hat halt nicht erkannt gehabt, dass man den heimischen Markt dann da irgendwie mit Zöllen schützen müsste. Man hat einfach laufen, wie gesagt, es war halt noch Neuland, es war tatsächlich technologisches Neuland. Man hatte nicht irgendwie auf dem Schirm, dass das dann diese enorme Fahrt aufnehmen kann. Jetzt mittlerweile ist Deutschland ja, was diese ganze regenerative Energie angeht, weit ins Mittelfeld, ins hintere Mittelfeld abgedriftet. Also China, die ja eigentlich einmal pro Woche ein Kohlekraftwerk angeschlossen hatten zu der Zeit, sind jetzt mittlerweile größter Produzent für regenerative Energien, sei es Wind oder Photovoltaik. Die hauen das ja raus wie nichts Gutes, haben das dann damit aber auch kostengünstig auf der ganzen Welt verteilt, so dass halt, wie gesagt, German Energiewende war vielleicht mal der Ausschlag, aber jetzt nicht mehr die Vorreiterrolle haben halt lange abgegeben. Aber worin es bei uns jetzt hakt, ist eigentlich dann die Komplexität und die Unhandbarkeit des EEGs. Das EEG, also das Erneuerbare Energiengesetz, das hat ja mal angefangen, ich glaube, das waren 4 Seiten oder sowas lang. Also sollte halt einfach die Intention, die Förderung von regenerativer Energie, die sollten halt vorrangig eingespeist werden. Und jeder, der sich dann halt da jetzt traut, diese doch noch sehr teure Technologie einzusetzen, der wird dann halt dafür noch mit dieser EEG-Vergütung gefördert, dass es sich halt irgendwo dann die Kosten nutzen dann doch wieder trägt. Dann hat man aber verpasst irgendwie, wie es halt bei allen Subventionen ist, wenn die ins Unendliche laufen, dann ist es halt irgendwann scheiße und es wird behindert. Mhm. Es behindert dann den weiteren Vorgang. Mhm. Dass man dann einfach gesagt hat, wir lassen das jetzt einfach so lange laufen bis ins Ultimo, müssen dann aber jetzt noch eine andere Knebelregelungen mit reinbringen, dass es nicht überhand nimmt. Und eigentlich hat sich da jetzt dann auch wieder der Bärendienst erwiesen, dass EEG, so wie es jetzt ist, durch die ganzen EEG-Umlagen, die dann da zu zahlen sind von denjenigen, die Strom erzeugen, zusammen mit den gescheiterten Experimenten des Mieterstrommodells, was halt so nicht umsetzbar ist, hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass eigentlich alles so ein bisschen eingeschlafen ist. Weil man halt einfach sagen muss, dass EEG, so wie es jetzt auch neu gemacht ist, es korrigiert jetzt einiges, was falsch gelaufen ist, vor allem halt bei den Mieterstrom-Sachen, bei den Eigenheimanlagen, das jetzt nicht mehr nur Kleinstanlagen bis 10 Kilowatt-Peak sind, sondern jetzt bis 30 Kilowatt-Peak, das ist in Ordnung. Aber eigentlich kann man auch sagen, das EEG könnte auch weg.
Es ist auch ein ziemliches Bürokratiemonster geworden, irgendwie das EEG-Gesetz. Ja,
diese das ist jetzt riesengroß geworden. Also aus diesen ursprünglich mal 4 Seiten, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es mittlerweile sind, ist, glaube ich, jetzt auch wieder ein kleines Buch geworden, weil jetzt auch alles reingeschrieben wurde. Aber eigentlich bin ich der Meinung, man könnte alles ausschreiben, rein ins Energiewirtschaftsgesetz und dann einfach nur die Vorrangigkeit mit übernehmen, das Mieterstrommodell mit übernehmen und aber eigentlich alles, was so diese Förderungen angeht und die EEG-Umlagen, die damit einhergehen, rausstreichen, weil mittlerweile sind die ganzen Sachen eigentlich selbsttragend. Die braucht man nicht mehr fördern. Jeder, der jetzt sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach baut, der lacht eigentlich über diese komischen 6-7 Cent, die man noch für den Überschussstrom kriegt. Bei jede Kilowattstunde, die man selbst verbraucht, die sind halt 25, 30 Cent wert. Das ist halt, da verbraucht man über alles selbst.
Nee, wir haben auch so eine Anlage auf dem Dach und das ist herrlich bei Sonnenschein. Du machst den Geschirrspüler an, wenn die Sonne scheint und lässt alle Pumpen laufen und freust dich. Das ist so Geld, aber echt Spaß. Ja, die Umlage, keine Ahnung.
Das klingt jetzt bei dir so, Thomas, so ein bisschen wie, ich gehe ja einkaufen und spare dabei Geld. Also eigentlich müsste doch die Energie, also die Vermeidung von Energieverbrauch das Ziel sein. Und dann die Energie, die ich dann verbrauche, möglichst aus regenerativen Energien. Das war eigentlich immer so diese, also der Konsens, der gefunden worden ist. Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Also ich kenne die Zahlen nicht, aber gefühlt verbrauchen wir doch von jeden Tag mehr Strom, oder?
Das ist ja so eine Betrachtungsweise, die muss man halt ein bisschen längerfristig, also über einen längeren Zeithorizont machen. Thomas zum Beispiel macht es ja eigentlich richtig. Ich meine, er würde sowieso die Spülmaschine und die Waschmaschine sowieso anmachen. Wenn er es dann halt macht, wenn er sowieso diesen Strom bei sich lokal selbst erzeugt, entlastet er damit ja auch Netze, weil ja der Strom nicht von woanders über die Netze geschickt werden muss, sondern er wird genau dort verbraucht, wo er gerade erzeugt wird. Das ist ja sehr netzdienlich. Die ganze EEG-Umlage zum Beispiel ist ja auch nur dafür da, dass die sogenannten Redispatch-Kosten bezahlt werden können, also von den Übertragungsnetzbetreibern, die halt dafür sorgen müssen, dass denn der Strom von A nach B kommt. Schönes Beispiel waren ja dann diese großen Stromtrassen von Norden, wo der Windstrom dann nach Bayern in den Süden kommen sollte.
Links. Das ist ja Südlink und Nordlink und Westlink.
Genau, diese ganzen Link-Dinger, die dann halt auch unglaublich teuer geworden sind, weil Bayern halt gesagt hat, okay, nee, hier, wir möchten lieber dann alles unter die Erde bringen mit Kabeln. Ist halt dreimal so teuer, viel aufwendiger in der Wartung, aber man sieht es halt nicht. Aber ja, das ist halt auch dieses Denken, dass man es großartig verteilen müsste. Es wird nicht komplett gedacht. Also man müsste eigentlich eher von dezentralen Zentren ausgehen und nicht mehr über dieses komplette Deutschland denken.
Also ja. Doch Brennstoffzelle, dass die Energie für dein Auto in deinem Auto erzeugt wird und im Zweifel die Energie für dein Haus im Haus erzeugt wird.
Gar nicht. Also ich würde das gar nicht ausschließen. Also ich finde es zum Beispiel, das muss man immer sehr nach der Situation betrachten. Wenn ich zum Beispiel ein Eigenheim besitzen würde, was ich nicht tue, weil ich in der Stadt wohne, würde ich mir immer...
Auch nicht.
Nee, ich bin auch nicht der Eigenheim-Typ.
Ja, das habe ich auch immer gesagt.
Ich bin froh mit meiner Wohnung direkt am Hassel. Nee, also wenn man wirklich ein Eigenheim hat, ist das Beste, was man eigentlich machen kann, Photovoltaikanlage aufs Dach, dann halt noch einen kleinen Batteriespeicher mit in den Keller, damit man einfach diese Sonnenstunden, die man tagsüber nicht in der Waschmaschine oder in der Spülmaschine verbraucht, mitnehmen kann in die Abendstunden, dann halt schön fürs Fernsehen oder dann halt auch fürs Elektroauto, denn wenn man halt die Parkfläche hat, also einen kleinen Carport, stellt man da sein Elektroauto hin, nimmt dann den Sonnenstrom aus den Tagstunden, speichert das in sein Auto und dann hat man quasi eine kostengünstige E-Tankstelle gehabt. Das kann ich hier in der Stadt nicht machen. Wenn ich jetzt hier gucke, ich habe jetzt hier aus meinem Fünfgeschosser, aus meinem obersten, ich wohne halt ganz oben, wenn ich da jetzt unten mein Auto abparken würde und dann hier eine meterlange Leitung von meinem Fenster, von meiner Steckdose runterwerfe zum Auto, das ist ja total unpraktisch, das macht keinen Sinn. Aber Magdeburg hat ja auch die erste Wasserstofftankstelle in Sachsen-Anhalt bekommen. Die ist ja hinten bei Reform zum Rotensee. In Rotensee die Wasserstofftankstelle. Und damit war es dann halt für mich eigentlich auch dann interessant geworden, dann auf Wasserstoffautos zu gehen. Denn eigentlich wollte ich mir als nächstes ein Elektroauto kaufen, was ein Benzinhybrid ist und dann diesen Benzinmotor umbauen lassen zu einem Erdgasauto. Das ist quasi ein Erdgas-Elektrohybrid dann gewesen wäre. Und damit dann, ja, das wäre eigentlich so meine nächste Idee gewesen. Aber jetzt mit der Wasserstofftankstelle sage ich dann, dann kann ich auch gleich zu Wasserstoff umswitchen, weil halt der Tankprozess genau der gleiche ist.
Ich kann dir sagen, meine Frau fährt schon seit vielen Jahren ein Gasauto, ein LPG-Fahrzeug, also LPG heißt dieses Gas.
Liquid,
Flüssiggas. Ist total begeistert davon. Also ist immer die Frage, wo man den Tank einbaut. Das ist aber heutzutage, bauen sie den meistens unters Auto, wo das Reserverad sonst hängt, kann ich nur empfehlen.
Wie weit kommt sie damit? Was hat er für eine Reichweite?
Also die Reichweite wird ja verlängert dadurch, weil du immer noch einen Benzintank drin hast im Auto. Also es muss ein Benziner sein, Diesel geht nicht umzurüsten. Also da ist, glaube ich, ein 100-Liter-Tank drin und da schafft sie dann so locker 700 Kilometer ungefähr.
Das ist ja auch eine clevere Idee gewesen, weil dem also wenn man halt ein Erdgas- oder ein Gasauto, also Gastank dann nimmt, es verändert halt nichts an des deutschen liebsten Ingenieurswerk, Werkstück, dem Diesel oder dem Verbrennungsmotor, genau. Weil es ist dem Motor egal, ob du halt vorher einen flüssigen Kraftstoff hast, den du dann, während du fährst, mit Luft zusammenmischst und dann abfackelst, oder ob du halt von vornherein dann dieses Gasgemisch hast, was du dann abfackelst. Deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum die deutsche Autoindustrie so sehr nach diesem Dieselskandal auf ihre bockig Kindhaltung beharrt hat und gesagt hat, nein, wir müssen unser Diesel und unser Benzinauto auf jeden Fall behalten. Die hätten sagen können, okay, ja, wir haben einen Fehler gemacht, unsere neue Strategie ist, wir bauen halt jetzt nur noch Erdgasautos, müssen an unseren Motoren großartig gar nichts ändern und nehmen dann halt einfach Gas, was halt einfach sauberer ist als die.
Ja, gut, aber das ist ja halt auch nicht erneuerbar, ja. Gas ist ja auch
ähnlich. Erstmal nicht mit dem, was wir jetzt haben, nicht. Aber wenn wir jetzt weiterdenken, wir können ja zum Beispiel schon Grüngas herstellen. Wir können das Gas, was zum Beispiel in Klärwerken entsteht, das kann man aufbereiten. Das, was in Biogasanlagen steht, das kann man aufbereiten. Und wenn wir noch weiter denken, wenn wir wirklich regenerativ komplett werden wollen, dann kann man auch mit Wasserstoff dann später grünes Methan erzeugen, indem man dann Wasserstoff zusammen mit CO2 zum Beispiel aus Produktionsanlagen, aus einem Zementwerk, aus einem Verbrennungsprozessen, aus irgendwelchen anderen chemischen Prozessen einfach dieses CO2 mit dem Wasserstoff zusammenbringt, dann hat man CH4 und das ist nichts anderes als Erdgas. Also ob das Erdgas jetzt aus der Erde kommt und Millionen Jahre alt ist und aus Russland kommt oder ob wir das regenerativ aus grünem Strom erzeugen, zusammen mit dem CO2, was wir sowieso in der Industrie produzieren, dann einfach nochmal chemisch verbinden und dann damit unser synthetisches Erdgas erzeugen, das ist dem Motor dann im Endeffekt vollkommen egal.
Atomenergie und sowas, da denkst du, das hat keine Zukunft, oder?
Das ist immer so eine schöne... Ja, das ist richtig. Also wir hatten es jetzt, ich glaube, es war auch letzte Woche, war in der Zeitung oder im Radio, dass Schweden jetzt zum Beispiel ein Problem hat. Die haben halt an sich schon einen sehr hohen grünen Stromanteil durch das ganze Wasser, was sie halt haben. Sie brauchen aber halt im Winter dann wesentlich mehr Strom, den sie halt auch nicht von Nord nach Süd kriegen. Und kaufen dann quasi Kohlestrom aus anderen Ländern mit ein. Und die haben ja relativ viel Atomstrom. Und die meisten Schweden sind auch gar nicht gegen Atomstrom, sondern würden auch durchaus gerne andere Atomkraftwerke noch dazu bauen. Das Ding mit Atomkraftwerken aus meiner Sicht ist einfach, die sind erstmal CO2-neutral. Das ist komplett richtig. Der Prozess der Energiegewinnung ist auch sehr sicher. Also der ist halt immer sicherer geworden. Da ist jetzt auch nicht, dass ich da großartige Sicherheitsbedenken hätte. Außer halt externe Faktoren. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass da ein Flugzeug reinfliegt. Das ist ja
ein Erdbeben.
Das ist ja bei uns jetzt erstmal unwahrscheinlich.
Elbe-Tsunami.
Ja, wenn das Schnee schmilzt, dann kann das durchaus kommen aus den Alpen, ja. Nee, aber wenn man mal alles einpreisen würde, was bisher nicht damit drinne hängt, denn was gerne weggerechnet wird bei Atomkraftwerken, sind dann die Entsorgungskosten, die Verklappungskosten, also die Lagerkosten, dann die ganzen Kosten, die dann auch für den Rückbau der Kraftwerke gebraucht werden, das darf man ja auch nicht vergessen, das wird bei Windkraftanlagen gerne vorgerechnet, von wegen so wie viel Beton und wie viel GFK da übrig bleibt, aber wenn man so ein Atomkraftwerk, was über Jahrzehnte hin da dieser radioaktiven Strahlung, diese Becken ausgelastet sind, wo das überhaupt gelagert werden soll oder wie das recycelt werden soll, das kann einem auch keiner sagen. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann würde eine Kilowattstunde von einem Atomkraftwerk ungefähr 1 Euro kosten. Eine Kilowattstunde, 1 Euro nur in der Herstellung. Und da sagt man, also da braucht man gar nicht rechnen, da sagt man halt, nee, das rechnet sich einfach nicht. Also es wird halt einfach schön gerechnet, weil die ganzen Sachen nicht mit eingepreist sind. Und das hat man jetzt auch, haben wir jetzt auch bei den Kohlekraftwerken. Die ganzen CO2-Dinger, die ganzen Umweltschäden, die damit einhergehen, die sind da nicht mit eingepreist. Und das ist eigentlich das, was auch diese Wettbewerbsverzerrung hervorruft. Man müsste halt eigentlich über alle Energieträger hinweg alles einpreisen und dann sieht man eigentlich erst, was wert ist.
Da ist viel in dieser ganzen Energiegeschichte meiner Meinung nach auch viel Ideologie drin. Ne? Also ich sag mal, wenn man so einen Erklärbär hat wie dich, Paul, dann ist das alles ziemlich logisch. Ja, aber wenn man die politische Diskussion so mitbekommt, da ist viel Dogmatismus und Ideologie dabei. Ja. Jeder verteidigt so seins und hält seine Idee für das allein Seligmachende. Und die Fakten werden gerne mal, naja, verkürzt aufbereitet. So.
Das ist ja aber auch nur ganz natürlich. Also ja, vor allem der Energiebereich, der ist ja sehr an sich aus sich herausgewachsen. Also wenn wir halt hier über diese ganzen Kohlekraftwerke denken, es gab ja zuerst die Kohle, dann kamen die Kraftwerke und mit den Kraftwerken kamen dann die Menschen. Es ist für mich vollkommen natürlich, dass dann halt auch die Lausitz oder halt das mitteldeutsche Braunkohlerevier dann sagen, um Gottes Willen, jetzt geht unsere ganze Grundlage, unsere einzige Existenz hier den Bach runter. Kann ich nachvollziehen. Aber man muss halt auch einfach mal so ehrlich sein und sagen, es ist halt einfach eine Technologie, die von vornherein eigentlich schon irgendwann ausgelaufen wäre. Einfach nur, weil der Rohstoff dann irgendwann gefehlt hätte. Wann das jetzt auch immer ist, ist ja erstmal egal. Aber es war von vornherein zu sehen, dass das nicht funktioniert. Und klar, man gibt halt sein eigenes Baby, seine eigene Existenzgrundlage dann nicht auf. Dann kämpft man halt dafür, dass das da bleibt. Aber auch einfach nur aus dieser Angst heraus, aus der Veränderung, die damit einhergeht. Schönes Beispiel ist dann auch, das habe ich an mir selbst gesehen, als ich nämlich mal zu meinem Onkel damals, das war auch so um die 2000er Jahre, als die ersten Windkraftanlagen dann so mitkamen. Das ist halt Wolfen, Siebenhausen, wenn man von Dessau aus fährt, auf der rechten Seite waren dann die ersten Windkraftanlagen. Und da hat man die so gesehen gehabt, als, wie alt war ich denn da? 10, 11 Jahre war ich dann alt, der 90er Jahrgang. Hab die gesehen gehabt und ich fand die auch hässlich. Aber ich fand die nicht von mir aus hässlich. Ich fand die hässlich, weil halt die ganzen Erwachsenen gesagt haben, oh ja, was ist denn das da jetzt? Das ist ja unansehnlich. Jetzt steht da ein so eine Windkraftanlage mitten auf der weiten Flur. Hat man dann halt so übernommen als Kind und hat das dann erstmal so mitgesagt. Und dann kam es halt später, nochmal, also 10 Jahre später, dass ich das dann studiert habe und dann gesagt habe, das ist eigentlich total cool, was damit möglich ist. Dann kamen jetzt ja auch überall auf dem Land die ganzen Windkraftanlagen. Das sind echt viele. Aber wenn man jetzt mit 2000er Kindern spricht, die halt da geboren sind, die dann halt aufgewachsen sind damit, für die ist das halt was von komplett Normales. Die kennen das halt gar nicht anders und die verstehen halt von vornherein, okay, das ist halt wichtig, um halt auch die Lebensgrundlage für zukünftige Generationen zu schaffen. Es ist halt immer nur die Perspektive, was kannte man vorher? Hat man Angst vor dieser Veränderung oder akzeptiert man das und schaut positiv dahin und erkennt Chancen?
Mein erstes Windkraftanlagenerlebnis war, da bin ich mal irgendwann nachts von Magdeburg nach Halle gefahren, da gab es die A14 noch nicht. Und da irgendwo bei Förderstedt, da war eine der ersten großen Windkraftanlagen hier in unserer Gegend. Und es war dunkel und ich habe dann irgendwann aus dem Autofenster geguckt und habe, die blinken ja alle irgendwie synchron. Ja. Und habe dann da irgendwie 30, 40 Lichter blinken sehen und habe voll den Schreck gekriegt. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt? UFO. Und dann irgendwann, ich hab echt angehalten, was ist denn hier los? Dann bin ich ausgestiegen und dann rauschen die ja so. Ja, das ist ja, also wenn du neben so einem Windrad stehst, das ist ja Wahnsinn, wie laut das ist. Und dann fiel mir ein, ja klar, Windkraft. Das war so mein erstes Windkrafterlebnis.
Ja, so, Alex, hast du auch Alexander?
Ja, ich weiß nicht, die ersten Windkraftanlagen, die sind mir aufgefallen. Ich bin ja immer während des Studiums von Aschersleben nach Magdeburg gefahren und in Egeln hast du so einen großen Windpark, der da errichtet worden ist. Und da, das waren so die ersten, die ich gesehen habe. Und irgendwann hat man da, glaube ich, das erste Gigawatt, kann das sein? Gigawatt?
Ist schon sehr groß, ich denke mal eher Megawatt. Also
das ist eine ziemlich große Windkraftanlage, die da steht. Das ist, glaube ich, die größte, die es gibt. Oder zu dem Zeitpunkt damals war es die größte, die es gibt. Die hat man da errichtet.
Dann war es also eine Megawattanlage.
Oder Megawatt, ja. Aber du hast recht, es ist da auch ein Gewöhnungseffekt dabei, wobei ich das eben auch so empfinde wie Thomas. Also meine Frau hat mal im Unternehmen gearbeitet. Da hat der Unternehmer quasi auch so eine Windkraftanlage damals mit errichtet. Das war so, wo das mit den Förderungen losging und sowas. Und die stand, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie weit da von dem Firmengebäude weg. Und da sind zwei Sachen passiert. Zum einen, wenn die Sonne schien, dann hat man im Büro von meiner Frau dann eben immer diesen Schatten gesehen.
Das ist der Disco-Effekt.
Von diesen Flügeln, das war schon nicht angenehm. Und es war ziemlich laut. Also das stand westlich vom Firmengebäude, da war die Wetterlage. Also das ist auch schon eine Sache, die man bedenken muss. Jetzt gerade wenn die Diskussionen sind, wie nah gehe ich an besiedelte Gebiete ran mit den Windkraftanlagen. Also ich möchte sowas zumindest, also ich finde die gut, aber es sollte einen gehörigen Abstand geben.
Nicht in deinem Vorgarten.
Nicht in meinem Vorgarten, genau. Und ich habe tatsächlich gesehen, das fand ich spannend. Irgendwann Anfang der 2000er waren wir in den USA, in Kalifornien. Da hatten die damals schon riesen Windparks dort bei Los Angeles vorgelagert, quasi in so einem Tal drin. Das war so mitten in der Wüste da, in einem Tal, wo es wahrscheinlich auch ziemlich windig war. Da hatten sie riesen Anlagen, die standen ganz dicht beieinander alle. Also ein anderes Konzept als das, was man damals hier in Deutschland gefahren ist, als das losging, dass man die immer so vereinzelt irgendwo hingestellt hat, sondern die haben eben so eine Parks gemacht, hatten an einer Stelle ganz viele Windkraftanlagen. Fand ich eigentlich besser, weil dann kann man es so ein bisschen zentraler machen. Ich weiß gar nicht, wie das heute so ist.
Weil ihr es beides schon angesprochen habt, ich kann euch beide da beruhigen. Also diese Lautstärke, das waren halt so die ersten Anlagen, die das gemacht haben, weil man natürlich auch noch nicht so richtig die Effekte dieser Flügelgeometrie hatte. Moderne Anlagen haben eigentlich jetzt schon sehr viel von Flugzeugflügeln. Also die haben auch solche Pitchklappen dann außen, die halt diese Windgeräusche dann reduzieren. Eine moderne Windkraftanlage ist erstens viel höher als die alten und hat halt, wie gesagt, diese neue Flügelgeometrie mit drinne und noch ein paar andere technische Sachen, dass dieses Windgeräusch, was man halt hört, nicht mehr so laut ist. Klar, man hört das immer, es ist halt irgendwas, was durch den Wind durchschneidet, quasi. Aber dieses ganz Laute gibt es nicht mehr. Aber es hat sich halt festgesetzt, weil das waren halt so die ersten, das waren jetzt halt eure beiden ersten Erfahrungen damit. Das setzt sich halt fest und damit hat man sich erstmal fest. Aber dass halt diese Technologie ja jetzt auch schon mittlerweile bald wieder 20 Jahre alt ist und sich immer weiterentwickelt, muss man halt auch mit bedenken. Vor allem, wenn man an das Repowering denkt. Also viele Windkraftanlagen, die halten ja auch, also weil man halt das war halt neue Technologie, man weiß nicht, wie lange die halten, statisch mit diesen ganzen Betontürmen, die es damals noch gab, oder die Stahltürme. Die müssen dann auch irgendwann abgebaut und rückgebaut werden. Gibt es ja dann die Ideen, die vorhandenen Flächen neu zu belegen mit weniger Anlagen, also mit weniger Windkraftanlagen, die dafür aber in der Summe sogar mehr Energie erzeugen. Also man würde die optische Anzahl reduzieren und würde aber trotzdem mehr Energie auf der Fläche erzeugen. Das ist halt einfach dieser technische Fortschritt, der damit einhergeht. Und da kann man ja dann durchaus auch sagen, okay, dann stellen wir die halt alle nördlich der Bebauung, also der Wohnbebauung, dann kommt auch dieser Disco-Effekt nicht mehr zustande.
Ja, genau.
Das kann man aber alles miteinander machen. Es ist halt ganz wichtig, dass man jetzt diese Vorurteile oder beziehungsweise diese ersten Erfahrungen wieder klarstellen muss, dass es halt nicht mehr so ist. Also diese Pauschalisierung von wegen, das war damals so, das ist heute immer noch so, geht ja in keinem Bereich. Ich meine, wenn man mal überlegt, wie groß und klobig und schwer früher die Handys waren, ist ja heute auch nicht mehr. Die sind ja immer kleiner geworden, jetzt sind sie wieder größer geworden. Und nur deswegen sagt man ja nicht, dass man jetzt auf Handys verzichtet, weil sie halt damals so schwer waren. Also man muss sich halt einfach...
Ich will mein Wählscheiben-Telefon.
Ja, genau. Ich will das alte Nokia 6210 wieder haben. Es war halt viel einfacher und wenn es runtergefallen ist, war es egal. Nee, also der technologische Fortschritt ist ja irgendwo da.
Also die ist schon 20 Jahre schon wieder alt, diese Technologie.
Ja, so in den 2000er Jahren kamen so die ersten Sachen alle auf, ja. Das waren alles noch Prototypenanlagen, alle noch klein. Das waren damals wirklich Kilowattanlagen, also KW-Anlagen. Deswegen die erste große war dann eine Megawattanlage und jetzt muss man sagen, so eine große Windkraftanlage, die schafft schon 32 Megawatt. Ist immer ein bisschen schwierig, das dann zu verdeutlichen, was das eigentlich heißt. Also wir sind jetzt schon bei 40 Megawatt-Anlagen. 40 Megawatt sind halt 40.000 Kilowatt. Ich weiß gar nicht, was zieht denn so ein Staubsauger? Ein Staubsauger zieht, glaube ich, 2000. Wenn es 1000 sind, dann ist das halt so, als wenn man halt 40 Staubsauger gleichzeitig anmacht. Okay. Das ist dann das, was dann diese Last aus dem Netz zieht. Beziehungsweise dann ja ins Netz reinbringt, so von diesem Energiegehalt. Es ist allgemein sehr schwierig, den Energie. Ich habe auch noch keine schöne Analogie dazu gefunden, wie man diesen Energiegehalt irgendwie Nicht-Technikern, Nicht-Ingenieuren schön vermitteln kann, weil es ist halt sowas Ungreifbares.
Aber das mit dem Staubsauger ist schon nicht schlecht. Also den einfach eine Stunde laufen lassen, oder?
Ja, dann sind wir schon wieder bei Kilowattstunden. Das ist
dann
wieder
hast du eine Kilowattstunde.
Das ist halt nicht, das ist halt, also Leistung ist ja das eine und das andere ist ja Arbeit. Also Arbeit ist ja dann Leistung über Zeit, dann halt Kilowatt mal Stunde, ist dann halt die Kilowattstunde. Und Leistung ist ja das, was in diesem einen Moment quasi erzeugt wird. Und das ist halt für Nicht-Techniker immer ein bisschen schwierig zu greifen. Dein Handy-Ladegerät, ich weiß gar nicht, wie viel hat denn das eigentlich? Das hat ein paar Watt, 2000 Watt, ich weiß es gar nicht. Also das sind ja nur Wattbereiche. Kühlschränke sind ja auch nur 100 Watt, die ziehen. Das ist ja auch nicht so viel. Die laufen halt über das ganze Jahr hinweg, aber haben halt an sich keine hohe Leistung.
Aber was müssen wir dann in Deutschland machen? Also wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, haben wir so ein paar Jahre jetzt verschlafen,
verpennt.
Will ich nicht sagen.
Doch, verpennt.
Was muss denn da passieren, damit das nicht so wie im Computerbereich wird, dass wir da so eine Wahnsinnsentwicklung, die ja auch die Welt verändern werden, also machen wir uns nichts vor, diese erneuerbare Energie, also wenn das dazu kommt, wie du sagst, dass wir eine dezentrale Energiegewinnung haben, wird das unsere Wohnorte verändern, das wird unseren Umgang mit Strom verändern, also mit Technik auch insgesamt verändern. Ja, was müssen wir machen, damit wir das nicht komplett verschlafen?
Also an sich ist es auch gar nichts Neues. Das wundert die Leute immer, wenn ich das sage, denn die Lösung wäre eigentlich die sogenannte Wasserstoff, in Klammern Gaswirtschaft. Das Konzept ist gar nicht mal so jung. Das wurde nämlich 1875 das erste Mal von Jules Verne beschrieben Und 1974 hat das ein Ökonom oder Physiker hatte das schon mal vollkommen beschrieben. Danach geht es eigentlich so, dass man Energie allumfassend denken muss. Man darf das nicht mehr so denken, wie wir es jetzt gemacht haben, wie wir es bisher gemacht haben. Wir haben halt zentrale Erzeugungsanlagen, die halt aus fossilen Stoffen Strom erzeugen und damit beliefern wir einfach die Kunden. Das funktioniert nicht mehr. Man geht jetzt immer weiter in den Prosumer-Bereich. Also man ist gleichzeitig Konsument und halt Produzent. Also nicht mehr nur der reine Konsument. Nicht mehr das Kraftwerk schiebt dir den Strom hin und du kannst ihn dann verbrauchen, sondern es ist dann halt dieses Gegensätzliche.
So wie ich mit meiner Photovoltaikanlage.
Genauso wie du mit deiner Photovoltaikanlage.
Okay.
Und das groß gedacht wäre dann eigentlich so, wenn wir sagen, wir verzichten möglichst allumfassend auf fossile Energieträger, müssten wir massiv, wirklich massiv regenerative Energien ausbauen. Also Wind, Solar, vielleicht auch Biogas oder BHK, also Müllverbrennungskraftwerke, ziehe ich jetzt auch mal mit dazu, weil Müll entsteht ja auch einfach, den kann man ja auch wieder mitverbrennen. Müssten wir massiv ausbauen, weil wir halt bei diesen Energieerzeugungsanlagen das Problem haben, dass sie halt vom Wetter abhängig sind. Klar, in der Nacht ist keine Sonne, da kann halt die Photovoltaik keinen Strom erzeugen. Genauso wie wenn kein Wind weht, dreht sich auch keine Windkraftanlage und erzeugt auch keinen Strom. Aber jetzt wieder eine Analogie, die ich mir ausgedacht habe, ist, wir müssten unsere Energieerzeugungswirtschaft genauso wie die Landwirtschaft betrachten. Wenn nämlich in Zeiten, wo wir viel Ertrag haben, wir den einfach abschöpfen, das verbrauchen, was wir brauchen und alles, was übrig ist, einspeichern würden, dann für die Zeit, wo wir halt keinen Ertrag haben, dann könnten wir die ganze Wirtschaft dahingehend umbauen. Das krankt aber momentan noch an der Speicherfähigkeit. Wir können halt nicht unendlich viele Batterien bauen. Das ist utopisch, allein von den Ressourcen, die dafür gebraucht werden würden. Genau. Im kleinen Einfamilienhausbereich geht das. Also da kann man sich einen Batteriespeicher mit reinsetzen, der reicht aus. Aber wenn wir jetzt wirklich ganze Städte und ein ganzes Land damit versorgen wollen, dann geht das nicht mehr. Da muss man dann halt andere, effizientere Technologien heranziehen, wie zum Beispiel halt die Elektrolyse. Also aus reinem Strom zusammen mit Wasser wird Wasserstoff gewonnen. Das sind die einzigen beiden Punkte, die man braucht und damit ist der Wasserstoff ja auch grün. Und diesen Wasserstoff kann man dann entweder in Gasnetzen lagern, in Kavernen lagern, man kann ihn in Speicherkörpern, also in Tanks lagern, man kann ihn verflüssigen oder dann halt auch wieder mit dem CO2, was ich anfangs mal gesagt habe, in Methan umwandeln, das dann ins Erdgasnetz schieben, um einfach so dann einen Puffer aufzubauen, um diesen Puffer dann in Zeiten, wo halt keine regenerative Energie ist, zum Beispiel mit Brennstoffzellen wieder zum Strom und Wärme umwandeln oder in Gas- und Dampfkraftwerken wieder zurück verstromen und in Wärme umwandeln, sodass man eigentlich sagt, die aktuellen zentralen Kraftwerke, die wir haben, die müssten wir eigentlich umbauen von Kohle auf Gas, am besten halt Erdgas. Und mit diesem Erdgas können wir dann als wunderbare Regelkraftwerke das mit benutzen.
Das ist jetzt, aber da könnte doch das ganze Geld hin, was der Bund jetzt da in einer Gießkanne rausschüttet, in die Braunkohlereviere, wo dann irgendwie Straßen von gebaut werden. Das wäre doch jetzt ein Gedanke, dass man sagt, gut, dann wir haben die Kraftwerke, dann lass uns doch da irgendwie eine Technologie erfinden, weiterentwickeln, dass man da.
Man muss ja eigentlich nur umsetzen. Das Problem, was ich daran sehe, ist einfach, das ist nichts. Also diese ganze Thematik ist nicht sexy, weil das schafft man nicht in einer Legislaturperiode umzubauen. Also wir müssten ja wirklich unser komplettes Energiesystem, unser komplettes Energiedenken komplett neu aufrollen und umbauen. Und das ist halt, wie gesagt, in 4 Jahren bundesweit nicht umzusetzen. Deshalb wird das keiner angehen, weil man kann ja nichts vorweisen dann am Ende des Wahltermins. Und das ist eigentlich auch das, warum ich halt auch gesagt habe, ich möchte gerne in die Politik, weil ich halt gerne diesen Blick wirklich über diese Legislaturperiode hinweg anstoßen möchte. Man kann das ja alles machen. Aber wie gesagt, es ist halt erstmal kein Ergebnis vorzuweisen. Das kommt halt erst später und dann kann man halt keine Lorbeeren mehr dafür haben. Also wer halt wirklich nur darauf aus ist, irgendwas vorzuzeigen, damit man halt wieder gewählt wird, da ist das Thema halt vollkommen uninteressant und dann halt auch sehr teuer. Und das ist dann halt so ein Punkt, warum ich glaube, dass es noch nicht wirklich umgesetzt wurde, obwohl es eigentlich schon hinlänglich bekannt ist, also in der wissenschaftlichen Ingenieurswelt, da gibt es die Überlegungen schon lange, ansonsten wäre ich ja auch nicht drauf gekommen. Also wie gesagt, ich habe ja das auch studiert Und es ist sehr logisch, wenn man sich damit mal befasst hat, aber halt politisch sehr unattraktiv.
Aber du große Interessen hast, Interessenvertreter hast, die halt an dem alten System gut Geld verdienen, muss man mal ganz klar sagen. Ja,
das kommt auch dazu.
Das sind ja Bereiche, die durchaus wirtschaftliche Zugpferde waren oder sind immer noch. Ja, die ja auch vielen Leuten Arbeit geben im Moment. Und so ein Umbau, der ist ja dann wirklich so, wie du sagst, ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Ja. Ja. Da braucht man halt einen gesellschaftlichen Konsens. Und dann kann man diesen Weg auch gehen. Ich sage, so ein bisschen angestoßen ist er ja. Was müssten wir noch konkret ändern? Die Einstellung sowieso, klar, aber kann man politisch was machen?
Naja, das ganze Thema ist ja an sich, das ist dann halt eine Direktive, die dann politisch durchgesetzt werden müsste. Wenn man jetzt auch nochmal auf die Arbeitsplätze guckt, als dieser Kohleausstieg beschlossen wurde, wurde ja mal ausgerechnet, wie viele Kohlekumpel denn da wirklich von betroffen sind. Und ich glaube, es waren knapp über 20.000 Leute, die dann deren Jobs da dran hingen. Und ja. im gleichen Zeitraum hat man aber auch festgestellt gehabt, dass die Regenerativen 300.000 neue Jobs erstellt haben.
Also ja, aber wahrscheinlich nicht in den Regionen, wo die alten...
Nicht in den Regionen, genau. Das ist halt das Problem, was man dann daran hat. Aber wenn wir jetzt diesen Gedanken aufgreifen, den ich vorhin genannt habe, dass wir halt die bekannten Kohlestandorte einfach nur zu Gasstandorten umbauen, haben zumindest erstmal die ganzen Kraftwerksleute nichts anderes zu tun, weil denen ist es eigentlich egal, was sie da reinschmeißen, ob das jetzt Kohle oder Gas ist. Und dann kann man aber halt auch sagen, okay, das, was ja auch angestoßen wurde vom Bund, dass man dort halt neue Wirtschaftszonen herausstellt, die ja dann aber auch langfristig tatsächlich auch gesichert sind. Denn diese Regelkraftwerke, die brauchen wir einfach aus der Direktive heraus oder aus dem technischen Verständnis heraus, dass die Regenerativen immer volatil sein werden. Solange wir das Wetter nicht kontrollieren können, wird es immer dann diese Gaskraftwerke geben müssen, die das dann halt gegenfedern und gegensteuern. Das ist dann einfach so, damit müssen wir dann leben, womit wir dann die Gaskraftwerke beheizen. Ob das dann halt das Russlandgas aus, wie heißt das, Nordlink?
Nord Stream 2.
Ob die aus Nord Stream kommen oder ob die dann aus der Europäischen Union, aus Biogasanlagen, Klärwerksanlagen oder halt aus dieser Methanisierung von Wasserstoff und CO2 kommen. Das ist ja erstmal dahingestellt. Das ist halt erstmal dieser Überbruch, der dann passieren muss. Aber damit haben dann diese Standorte langfristig auf jeden Fall das energetische Zentrum für sich gepachtet, weil es einfach da sein muss, damit wir überhaupt diesen Umbau hin zur Regenerativität machen können. Was aber bundesweit angestoßen werde, ist dann einfach wirklich so, wie man das damals gesagt hat, wir machen jetzt die Atomkraftwerke aus, wir machen jetzt langfristig die Kohlekraftwerke aus, dafür kriegt ihr Geld. Dann hätte man aber auch sagen müssen, okay, das Geld benutzt ihr jetzt aber bitte, um halt euch umzurüsten auf Gaskraftwerke, weil wir die einfach brauchen. Und gleichzeitig bauen wir halt massiv Regenerative aus und sagen, okay, hier, EEG ist fertig, das hat seinen Zweck erfüllt, die Sachen die tragen sich selbst und jetzt bitte keine Deckel mehr von wegen mit Zubauraten, die EEG-Umlage, die wird nicht mehr erhoben, das geht dann halt, das muss jeder Netzbetreiber für sich selber dann machen, denn die EEG-Umlage wird ja auch dafür genutzt, oder wurde ja dafür eigentlich ins Leben gerufen, dass die Netzbetreiber ihre Netze so stark machen dann, dass sie halt mit diesem Prosumer-Verhalten klarkommen. Also das ist halt, weil es geht ja nicht mehr nur in eine Richtung, sondern es geht ja in zwei Richtungen. Und damit muss man auch das Netz ausbauen. Aber das hätten die Netzbetreiber ohnehin tun müssen. Also da hätte es nicht mal der EEG-Umlage. Deswegen bezahlen wir ja auch Netzentgelte auf unserem Strom. Deswegen ist ja unser Strom auch so teuer, weil wir halt sowieso alles schon irgendwo mitbezahlen. Diese EEG-Umlage kam einfach nochmal on top zu dem, was ohnehin eigentlich die Aufgabe des Netzbetreibers ist, was er sich sowieso eigentlich als Netzumlage holt. Und da muss man einfach sagen, man muss dieses EEG, so wie es jetzt ist, einstampfen, die wichtigsten Punkte mit ins Energiewirtschaftsgesetz übernehmen und massiv einfach sagen, wir brauchen jetzt wesentlich mehr Regenerative, wir brauchen jetzt die Gaskraftwerke langfristig als Regel und wir brauchen halt die Technologien zum Speichern. Sei es dann halt durch Kooperation mit Nachbarländern, Pumpspeicherkraftwerke, über Gasspeicher, über Methanisierungsanlagen. Da muss halt wirklich von Politik heraus von oben das Gesamtbild im Auge behalten werden und das muss einfach gesteuert werden, weil einfach das Energienetz und unsere Energiepolitik so allumfassend ist, dass man das, so schade es ist, nicht dem Markt überlassen kann, weil es halt von vornherein kein offenes Marktthema war. Also Energiepolitik ist ja.
Ja, hast du, glaube ich, auf dem Markt, oder?
Nee, weil Energie auch einfach, also wir sind ja abhängig von Energie. Man kann Energie einfach nicht, also könnte man wahrscheinlich auch machen, voll dem Markt überlassen, aber dadurch, dass es eigentlich uns alle angeht, muss man das auch irgendwo so ein bisschen steuern. Ansonsten geht es einfach nicht.
Ja, was mir noch ein bisschen fehlt, ist halt so der Anreiz. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du auf Dezentralität setzen. Also dass jedes Einfamilienhaus sein eigener Energieerzeuger ist, jedes Mehrfamilienhaus. Es gab da ja mal Anreize, das zu machen. Also mir fehlt so ein bisschen, warum sollte ich mir als Einfamilienhausbesitzer jetzt, keine Ahnung, eine Solaranlage aufs Dach stellen?
Weil es sich lohnt. Ich kann, glaub mir, Alex, das lohnt sich.
Lohnt sich das rein?
Ja, ich hätte es auch nie geglaubt. Ich hätte es nie geglaubt, aber rein, wenn du dir die Zahlen anguckst, lohnt sich.
Ich habe vorher schon einen Beratungstermin. Also.
Ja, den hat man ja leider noch nicht. Nee, es ist ja ganz einfach. Warte, jetzt müsste ich es mal nebenbei irgendwo eintippern. Wenn du jetzt die PV-Anlage holst, du kaufst dir, was weiß ich, eine 10 kW Peak-Anlage und setzt die dir aufs Dach. Du erzeugst, wenn du halt ein schönes Süddach hast, 10.000 Kilowattstunden je Kilowatt Peak. Das heißt, du hast dann halt einfach 10.000 Kilowattstunden im Jahr erzeugt. Wenn du das jetzt gegenrechnest und du sagst, du bezahlst jetzt aktuell für deinen Strom, weiß ich nicht, 28 Cent ist so 28 Cent pro Kilowattstunde, dann sind das halt 2.800 Euro jedes Jahr, die du halt daran an Strom gespart hast. Wenn du jetzt auch sagst, so eine 10 Kilowatt Peak Anlage kostet dich 1.200 Euro je Kilowatt Peak, würde ich jetzt einfach mal so 12.000 Euro, die 12.000 Euro, die teilst du dann durch deine 2.800 Euro. Und dann bist du halt, ach Mist, warum geht denn das jetzt nicht durch?
Wie lange leben diese Anlagen?
Warte, jetzt haben wir erstmal diese 12.000 durch 2.800, dann bist du nach 4,3 Jahren bist du damit durch. Okay. Und die Module, die werden jetzt mittlerweile von den Herstellern mit einer Lebensdauer und einer Restleistung 25 Jahre, haben die immer noch 80% ihrer Leistung nach 25 Jahren. Und damit bist du da eigentlich relativ safe. Also wie gesagt, allein durch diese hohen Stromkosten rechnet sich das einfach. Hm. Ich habe jetzt hier noch hier in der Rechnung ist jetzt natürlich noch die EEG-Umlage noch nicht mit betrachtet für den aufmerksamen Hörer. Falls er dann sagt von mir, ey, das hast du vergessen. Nee, das ist richtig. Die muss man auch noch mit abziehen. Also es verlängert sich dann noch ein paar Jahre. Aber innerhalb dieser 20 Jahre, man braucht eigentlich die Förderung nicht mehr. Man braucht diese Förderung, die sind zwar nice to have, aber eigentlich ist es mittlerweile unsinnig. Deswegen gibt es auch kaum noch Projekte, die mit einer Volleinspeisung rechnen. Meistens ist jetzt das, was wirklich attraktiv ist auf dem Markt, ist wirklich dieser Eigenverbrauch.
Ich brauche doch trotzdem noch einen Anbieter, oder? Weil,
für die Nacht,
ich habe immer Sonne.
Naja, du hast ja auch manchmal was Stunden, wo du viel Energie verbrauchst, wo deine Energieerzeugung vom Dach einfach nicht reicht, weil nicht genug Sonne ist oder weil im Winter, ja klar, natürlich brauchst du Strom von draußen, das brauchst du immer. Deswegen hast du ja diese zwei Richtungszähler und diese intelligenten, diese Smart Meter und was es da nicht alles gibt jetzt. Aber das. Ja, das ist jetzt kein Hexenwerk.
Also hört sich erstmal spannend an, ja.
Ja, also wie gesagt, deswegen brauchen wir auch später immer noch diese Kraftwerke. Also man muss es halt so ein bisschen differenziert betrachten. Wenn jeder für sich seine Energie zu 20-30% selbst verbraucht, muss halt dann das allgemeine Netz nur noch 60% erzeugen. Es ist ja immer so, wir sind in Deutschland, das ist halt auch relativ, also sehr flächig von Nord nach Süd, auch was die verschiedenen geografischen Gegebenheiten angeht. Deswegen gibt es ja in Bayern und in Baden-Württemberg so viel Photovoltaik, weil da einfach die Einstrahlung höher ist als im Norden und im Norden halt wesentlich mehr Wind als unten im Süden, weshalb oben halt die Windkraftanlagen sind. Also wir müssen dann trotzdem gucken, dass wir das irgendwo miteinander kombinieren. Denn man sagt, so die Photovoltaik, die ist effektiv mit ihrer vollen Leistung so 1000 Stunden im Jahr, also von 8760 Stunden, die man im Jahr hat, können die 1000 Volllaststunden bringen. Windkraft hingegen kann so 3000 Volllaststunden bringen. Da fehlt halt immer noch was, deswegen muss man das kombinieren. Und alles dann zusammen eigentlich mit dieser allumfassenden Speicherthematik, Wasserstoffthematik, denn dann braucht man halt immer noch Energieformen, die halt als Speicher dienen und die dann auch immer noch Energie liefern, wenn halt gerade die Ernte nicht möglich ist, also die Energieernte. Deswegen dieser Gedanke, wie halt Landwirtschaft, wenn halt Energie da ist, wird die geerntet, wird eingelagert, dann wenn sie nicht da ist und dann wird sie halt einfach aus dem Silo rausgeholt und wird dann quasi verwertet. Wie es halt der Bäcker früher auch schon so gemacht hat. Wenn halt das Korn vom Feld nicht mehr da ist, dann muss man halt einfach in die Scheune gehen, muss sich das Korn holen und dann macht man weiter. Man kann ja nicht sagen, die Leute
hungern. Ja. Es hat also Landwirtschaft und es kann ja durchaus auch so ein Land ernähren, ja, wenn man sich gerade auf diesem Energiethema an die Spitze setzt, solcher Entwicklung, kann das ja durchaus auch die Zukunft sein einer Industrie.
Ja, auch wenn du dir da jetzt keine großen Sorgen machen musst, ja, wenn du jetzt sagst, ich kann meine Produktion, meine Industrie sicher versorgen und muss mir keine Sorgen machen, dass mir irgendwann das Licht ausgeht, das ist ja auch schon mal entspannend. Kannst ja dich viel besser auf andere zu lösende Probleme konzentrieren, wenn du das Energieproblem nicht hast.
Wahnsinn,
das gelöst ist.
Also das ist ja wirklich ein sehr ganzheitliches Problem, habe ich festgestellt. Ja? Also es ist nicht einfach so Solaranlage aufs Dach, sondern man muss das Ganze wirklich komplex sehen. Ja?
Ja, es wächst halt wie so alles eigentlich nur so aus der kleinsten Zelle kann man das immer größer machen. Wir haben jetzt auch gerade nur Deutschland betrachtet. Ja? Wir sind noch gar nicht auf Europa oder global uns ausgeweitet.
Das ganze Wasser, was wir irgendwie auf dem Erdball haben, das ist ja auch irgendwie, da wird ja auch ganz viel.
Das zum Beispiel, das ist aber ein bisschen schwierig mit dem Salzgehalt, den wir halt in den Ozean haben, aber zum Beispiel hatten wir damals in der Vorlesung, gab es das Rechenexempel, wie groß müsste denn eine Photovoltaikanlage in der Wüste Sahara sein, damit man die gesamte Welt mit Energie versorgen könnte. Es waren, glaube ich, 300 mal 300 Kilometer irgendwie von der Größe her. Aber wie gesagt, die ganze Welt hätte dann Strom.
Da ist ja nur Sand in der Sahara. Ja?
Ja, es ist dann,
was willst du da machen? Da ist viel Sonne, da ist nichts.
Es ist aber ein bisschen schwierig. Ja. Es ist ein bisschen schwierig. Wem gehört es denn dann? Wem gehört die Wüste? Und was ist denn, wenn sich dann die Erde einmal umgedreht hat und dann auf einmal keine Sonne mehr da ist? Dann ist nämlich auf der ganzen Welt dunkel. Aber der Grundgedanke ist gar nicht so doof, denn wenn man dann die Energie nicht mehr national denkt, sondern international, dann sind wir auch zum Beispiel wieder bei Russland. Also jetzt mal unabhängig von der aktuellen Regierung und der aktuellen politischen Situation dort. Russland von seiner Ost-West-Ausrichtung, ja, ist halt so lang gezogen, dass es halt eigentlich sehr, sehr lange immer irgendwo Sonne ist, wenn man da so einen Solargürtel quasi durchziehen würde. Könnte man damit auch den ganzen eurasischen Kontinent irgendwo mitbeziehen. Wenn man dann auch China damit dazu nimmt, also den gesamten eurasischen Kontinent einmal komplett durchzieht, so ein Solarband, und dann diese Energie dort verteilt, dann wird das halt auch spannend. Oder aber, wenn wir schon bei der Wüste Sahara waren, wenn wir sagen, wir möchten jetzt zum Beispiel Afrika industriell weiterentwickeln, die haben ja, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, jetzt nicht so viel außer Bodenschätzen. Und wir wollen ja eigentlich nicht mehr die Bodenschätze dort unbedingt ausbeuten, und die Menschen dort dann irgendwo hinten dran lassen. Aber wenn man dann sagt, okay, wir machen halt Entwicklungshilfe in dem Maße, dass wir dort was aufbauen und im Gegenzug dann aber die Energie für unsere Länder kriegen, dann halt in Form von Wasserstofftanks, die dann halt, oder Wasserstoffleitungen, die dann einfach nach Europa geschippert und geschifft werden. So wie es ja jetzt eigentlich auch gerade schon Amerika gerne machen möchten. Die wollen ja auch ihr Flüssiggas gerne von Amerika zu uns an den Hamburger Hafen geliefert haben, dort dieses Erdgasterminal. Das wäre nichts anderes. Aber dann wird
Fracking-Gas, ja?
Genau, ja. Das ist nichts anderes, dann wird Energie einfach als das nächste Handelsgut. Und damit hat dann eigentlich jedes Land die Möglichkeit, irgendwo am Welthandel effektiv teilzuhaben. Vor allem halt die Länder, die gerade irgendwo im Hintertreffen sind, weil sie halt einfach die geografischen und die klimatischen Voraussetzungen haben, um halt viel regenerativen Strom zu erzeugen. Also wie gesagt, man kann das komplett global spinnen, diese ganze Sache. Aber man müsste halt erstmal im Kleinen anfangen, um zu zeigen, wie es geht, dass es dann genauso wie German Energiewende dann wieder global gedacht wird. Also wir müssen halt wieder diese Vorreiterrolle definitiv einnehmen. Wir müssen zeigen, okay, hier Gaswirtschaft, Gasenergiewirtschaft, so funktioniert es. Und dann hoffen, dass es wieder kopiert wird.
Ein Schritt nach dem anderen, ja. Erstmal Sachsen-Anhalt-Energiewende. Und vielleicht, wie Thomas sagte, die Fördermittel nicht in irgendwelche sinnlosen Strukturprogramme, da Infrastrukturprogramme reinstecken, sondern vielleicht tatsächlich.
Masterplan, ne? Du bräuchtest echt einen Masterplan und dann. Leute, ich bin gerade total euphorisch.
Ja. Ich muss auch sagen, dieses Energiethema ist total spannend. Wahnsinn, ja. Wie viele Facetten des Lebens das auch so beinhaltet. Also,
eigentlich alles. Unsere gesamte Gesellschaft basiert eigentlich auf Energie. Also wenn man jetzt sich überlegt, dass jetzt eine Woche Stromausfall wäre, wir würden ja alle komplett zusammenbrechen. Aber das Schöne, was wir machen, wir treten ja zur Landtagswahl an, wir denken ja erstmal für Sachsen-Anhalt, ist ja, so doof halt der Föderalismus manchmal in Deutschland auch ist, er bietet halt auch Chancen, sowas im Kleinen zu zeigen. Wir können es halt jetzt mittlerweile in dem Eigenheim-Thema machen. Wir zeigen dann, dass wir es auf Landesebene können. Dann auf Bundesebene sehen die, oh, guck mal, Sachsen-Anhalt kriegt das ja hin. Wir machen das jetzt hier bundesweit. Wenn das dann Deutschland kann, dann kommt halt wieder Europa dazu, dann kommt die ganze Welt dazu. Aus dem Kleinen in das Große. Und dafür, also das ist halt so der Gedanke, warum ich halt jetzt unbedingt das gerne möchte, warum ich da gerne jetzt mal mitgestalten möchte in dieser ganzen Energiethematik, in der ganzen Energiepolitik hier in Sachsen-Anhalt.
Da hast du noch eine Menge zu tun in Sachsen-Anhalt, glaube ich.
Ja.
Oder wir.
Wir. Oh, das ist, ja, wir. Ja. Ja, Leute, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich gucke zur Uhr, die Stunde ist rum. Das ging wieder so irrsinnig schnell. Das war so interessant, Paul.
Ja, danke schön. Ich hab mich auch gefreut. Der Erklärbär.
Der Erklärbär hat zugeschlagen. Das war echt, also ich habe auch viel gelernt, alles verstanden, also nicht alles, um Gottes Willen, will ich jetzt nicht behaupten, aber vieles. Danke, Paul.
Ja, hat gerne.
Super Spaß gemacht.
Ansonsten komme auch gerne wieder noch für andere Themen. Ich habe noch ganz viel im Köcher.
Wir schreiben die auf.
Dann machen wir das.
Ja, wir verabschieden uns für heute, haben uns gefreut, dass ihr sie zugehört habt und sagen tschüss bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Danke, Paul, für den Besuch.
Ja, danke für die Einladung. Tschüssi. Thank you.